Wir haben also jetzt den ersten Aspekt von Christina Achingers Analyse gehört, in dem es um die Gegenüberstellung der zwei Modernen ging. Es folgt nun eine kurze Zusammenfassung und die Bestimmung des modernen Antisemitismus und dann die Beschreibung des Charakters und der Körper der Person, insbesondere der Juden innerhalb des Romans. Wir kommen dann zum zweiten Aspekt der Analyse und das ist die Frage, welches Konzept von Assimilation im modernen Antisemitismus, im liberalen Antisemitismus vorherrscht.
Ja, und ich nehme an, ich muss wahrscheinlich da nicht sehr viel drauf eingehen, dass ich das damit natürlich der Roman motivgeschichtlich einreiht in die Geschichte des modernen Antisemitismus, also wo der Jude eben assoziiert wird mit der Zirkulation, mit dem Wert und mit der Abstraktion vom konkreten, dinglichen und produktiven. Es gibt nochmal so eine ähnliche Figur zum Thema Abstraktion in der modernen Gesellschaft, wo es um Recht und Moralität geht. Das ist nur ein Nebenthema des Romans, aber passt im Grunde genau auch mit diesem Diskurs über Produktion und Zirkulation zusammen, dass nämlich Veitel Itzig zunächst, als er in die Stadt zieht, noch der Meinung ist, man könnte irgendeine Form von Magie erlernen, um Macht über andere Menschen zu gewinnen. Also ein ganz klarer Bezug auch im Roman auf viel ältere antijüdische Bilder des jüdischen Magiers, die eben sozusagen durch die Aussage Veitels noch beglaubigt werden. Und im Verlauf des Romans wird dann klar, dass eben diese Macht über andere Menschen nicht durch Magie hergestellt wird, sondern durch die Kenntnis des Rechts. Also Veitel geht in die Lehre bei diesem korrupten, heruntergekommenen Rechtsanwalt und lernt alle möglichen rechtlichen Schliche und Kniffe, durch die er dann andere Leute eben nicht betrügen kann, weil er ja tatsächlich das positive Recht ausnutzt. Aber der Roman macht eben einen ganz klaren Gegensatz auf zwischen dem abstrakten Recht, was gegen natürliches Moralempfinden missbraucht werden kann von diesen jüdischen Figuren oder von Veitel zumindest, und dem sozusagen natürlichen Recht und Moralempfinden des deutschen Bürgers. Also auch da hat man so einen Gegensatz von einem abstrakten System, was mit der modernen Gesellschaft verbunden ist, und einem moralischen, natürlichen Rechtsempfinden. Das ist außerdem auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass eben einerseits die Juden in dem Roman oder die meisten der jüdischen Gestalten mit den negativen Aspekten der Modernisierung oder der Moderne verbunden sind, dass das aber trotzdem immer wieder rückgebunden wird an so einen Diskurs des jüdischen Volkscharakters, so wie es auch immer ausdrücklich eine Beschwörung der deutschen Eigenschaften, des deutschen Charakters gibt. Das geschieht zum einen eben durch solche Hinweise oder Kontinuitäten wie: zunächst geht es Veitel um Magie oder ähnliche Praktiken, nachher wird er aber zum Rechtsgelehrten. Es gibt auch immer wieder ausdrücklich Hinweise auf den biblischen Hintergrund. Und es gibt vor allem ein Kontinuum zwischen zwischen Gestalten wie Schmaye Tinkeles, der eben ein Ostjude ist und wo immer wieder das Thema des Archaischen eigentlich angesprochen wird, der eben Kaftan trägt und so weiter, und den assimilierten Juden. Und diese Kontinuität wird zum einen hergestellt dadurch, dass es da bestimmte charakterliche Eigenschaften gibt, die sich eben bei allen finden. Keine dieser negativen jüdischen Gestalten kann die Würde und Selbstkontrolle und das Selbstbewusstsein der deutschen Kaufleute sich zu eigen machen. Die sind alle entweder dreist oder unterwürfig, beziehungsweise wechseln zwischen beidem. Die haben auch bestimmte körperliche Eigenschaften, also keine eindeutigen, aber die weichen sozusagen alle vom normalen männlichen Schönheitsideal ab, entweder zu dick oder zu dünn. Und vor allem sprechen die alle ein fehlerhaftes Deutsch, was ganz interessant ist, weil der Roman ansonsten sich eben nicht bemüht um eine realistische Wiedergabe der Figurenrede. Also es gibt Polen da drin, es gibt Arbeiter, es gibt Adlige, Schlesier, Preußen und so weiter. Die sprechen alle ein fehlerloses Hochdeutsch in dem Roman. Einzig die jüdischen Charaktere sind auch, was ihr Sprachverhalten, Redeverhalten angeht, gekennzeichnet durch einen ganz spezifischen grammatischen Fehler, der sich eben immer einschleicht und der sich auch immer weiter durchsetzt, egal welchen Bildungsgrad die eigentlich erreichen. Das heißt, man kriegt durchaus so eine Art Kontinuum zwischen dem Ostjuden Schmalt Hinkeles und dem assimilierten Hirsch Ehrenthal. Und das wird besonders deutlich in der Art und Weise, wie eigentlich Assimilationsprozesse in dem Roman geschildert sind. Ich habe vorhin erwähnt, dass in der Sekundärliteratur umstritten ist, ob der Roman eigentlich antisemitisch ist oder nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Argumenten, die dagegen vorgebracht werden, den Roman als einen antisemitischen Roman zu bezeichnen. Viele davon sind ad hominem, also funktionieren eigentlich nach dem Muster, Freitag waren Liberaler, deshalb kann das kein antisemitischer Roman sein, sondern das ist sozusagen unfreiwillig passiert oder war nicht intendiert und deshalb ist es auch nicht wirklich antisemitisch. Das ist so ein Argumentationsstrang, der, denke ich, nicht so interessant ist. Oder es wird hervorgehoben, dass Freitag durchaus auch jüdische Freunde hatte, dass seine dritte Frau jüdischer Herkunft ist und so weiter. Ja, was natürlich alles für die Betrachtung des Textes an sich nicht relevant ist und, denke ich, auch letztlich auf einer naiven Vorstellung davon basiert, wie Antisemitismus eigentlich funktioniert. Interessanter sind die Argumente, die sich wirklich auf den Text selber beziehen. Und da wird eben ganz zentral immer wieder auf Bernhard verwiesen. Und da funktioniert die Argumentation ungefähr so: Antisemitismus ist rassistisch, Rassismus lässt keine Ausnahmen zu, es gibt einen guten Juden im Roman, deshalb kann der Roman nicht antisemitisch sein. Ich denke, an der Argumentation sind mehrere Sachen zumindest zweifelhaft. Also zum einen die Annahme, dass Antisemitismus, der nicht mehr religiös motiviert ist, automatisch auf einem entwickelten Begriff von Rasse basieren muss. Dazu hat sicherlich Klaus Holz schon alles Nötige gesagt, nehme ich mal an. Zweitens, ich denke, dass noch nicht mal die Vorstellung, dass Rassismus keine Ausnahmen zulässt, stimmt. Also es gibt genug Beispiele, auch aus der Nazizeit, also angefangen von, wer Jude ist, bestimme ich, zu allen möglichen anderen Fällen, also wo eindeutig entwickelter rassistischer Antisemitismus sich in den einzelnen Individuen durchaus vereinbaren lässt, mit Beziehung zu dann eben immer ganz bestimmten Juden, die irgendwie die Ausnahmen darstellen. Also ich denke, auch das ist kein stichhaltiges Argument.
Jetzt wird Christine Achinger den zweiten Aspekt ihres Vortrags genau ausarbeiten. Und zwar, inwiefern das Assimilationsangebot, das vom Liberalismus bzw. im liberalen Antisemitismus gemacht wird, ein ernsthaftes Assimilationsangebot ist. Dafür wird sie die Funktion des guten Juden Bernhard im Roman genauer beleuchten, der, wie sie gerade schon ausgeführt hat, oft ein Argument dafür ist, dass das Buch ja nicht antisemitisch sein könne.
Aber was ich eigentlich am interessantesten finde, ist, sich genau anzugucken, welche Funktion der gute Jude im Roman eigentlich hat und wie der eigentlich genau dargestellt wird und inwieweit der gut ist. Aber also ob sozusagen die Tatsache, dass er keine negative Figur ist, eigentlich wirklich bedeutet, dass der potenziell ein Mitglied der nationalen Gemeinschaft sein kann oder nicht. Ja, und da kann man also, denke ich, ganz kurz sagen, also ein Problem mit dieser Figur ist natürlich, dass er von Anfang an letztlich als nicht überlebensfähig erscheint. Also schon bei seinem ersten Auftreten wird hervorgehoben, dass man eigentlich nur an seinem Mund und dem hellen Blick sieht, dass es sich überhaupt um einen jungen Mann handelt. Ansonsten ist er bleich, faltig, durchscheinend, erscheint als gebrechlich. Also ist von Anfang an eine problematische Figur in dem Roman, der ansonsten ganz klar einem physiognomischen Paradigma folgt. Also man kann immer den Figuren eigentlich ansehen, was für eine Art von Figur das sie sind. Also man sieht den Juden an, den bösen Juden, dass sie in irgendeiner Weise abweichen vom Bild des geglückten Individuums, das der Roman eben in den manchen der deutschen Figuren transportiert. Und ja, also Fink zum Beispiel als Inbegriff des Kraftmenschen wird von Anfang an auch dargestellt als muskulös. Es gibt eine Szene, wo Bernhard Fink die Hand reicht und es wird, vielleicht habe ich die sogar irgendwo, die ist eigentlich ganz nett. Nee, das finde ich jetzt nicht, aber da wird ausdrücklich dann geschildert, der Kontrast des gesunden Fleischtons der Hand des Adligen und der durchscheinende Farbe der Hand des Gelehrten. Im Grunde eben auch im Dienste sozusagen der realistischen Vorstellung, dass die Welt letztlich lesbar ist, kann man den meisten Figuren immer schon ansehen, was so ungefähr von denen zu halten ist. Das heißt, Bernhard ist von Anfang an sichtbar als ein gefährdeter Charakter, eine gefährdete Figur. Spezifischer ist er zwar durchaus ein Sympathieträger im Roman, aber er ist eben auch völlig außerhalb des Paradigmas der Produktivität und der Tüchtigkeit, was der Roman ansonsten für die deutschen Figuren als Ideal etabliert. Es gibt einen Ansatz von fast sowas wie eine, also das ist, glaube ich, die einzige Stelle im Roman, wo man eine Ahnung davon kriegt, wie sowas wie eine geglückte Symbiose von jüdischen und deutschen Charakteren oder jüdischer und deutscher Kultur hätte gestaltet werden können, indem nämlich Bernhard schon durchaus immer noch, obwohl positiv, als positive Gestalt dargestellt, was Fremdes im positiven Sinne verkörpert. Also der studiert nicht nur Orientalistik, sondern er hat auch mit Handschriften zu tun, die eben als exotisch schön fremd dargestellt werden. Das heißt, es gibt in dieser Figur am Anfang weder eine Verurteilung der jüdischen Andersartigkeit, noch gibt es die Forderung der Angleichung. Also diese Andersheit wird zumindest für ein paar zig Seiten durchaus als positiv dargestellt. Letztlich setzt sich dann aber eben doch das Paradigma der Produktivität und Tüchtigkeit durch, indem Bernhard selbst, bevor er stirbt, sagt, also wenn ich wieder gesund werde, dann will ich leben wie jemand, der also tüchtig ist und arbeitet und sich selber erhalten kann und sich nichts gefallen lässt. Und also sozusagen selber was ich mal sagen würde, was die dominante Wertstruktur des Romans ist, übernimmt und gegen sich selber wendet und sich eben selber kritisiert für diese mangelnde Tüchtigkeit. Also insofern ist es durchaus, ich denke, sehr viel problematischer, als einfach nur zu sagen, es ist eine positive Figur. Also er ist eine positive Figur, aber er ist eben auch eine problematische Figur, die eindeutig nicht sich einfügt in das Kollektiv der deutschen Figuren in dem Roman. Was wahrscheinlich interessanter ist für die Gesamtaussage des Romans, ist, in welchem Verhältnis er eigentlich zu den anderen jüdischen Figuren steht. Also es gibt immer wieder eine Betonung dessen, dass Bernhard völlig anders ist. Also ganz am Anfang schon, als er zum ersten Mal auftritt, fragt Veitel Itzig sich, wie der Sohn eigentlich in diese Familie gekommen ist. Und genau diese Frage wird eben vom Roman auch immer wieder gestellt. Und wenn man sich anguckt, wie der Assimilationsprozess in den anderen jüdischen Figuren gestaltet ist, also die Progression vom Ostjuden Schmaya Tinkeles über verschiedene jüdische Nebenfiguren, die sich irgendwo so, ja, sozusagen auf der Stufenleiter der Assimilation in der Mitte bewegen, bis hin zu Hirsch Ehrenthal und dann Veitel Itzig, nachdem er sich eben selbst erzogen hat zu einem Händler, der sich außerdem mit dem Recht auskennt, der sich etabliert hat in einem Kontor, der sich so zu kleiden weiß, dass, wie der Roman sagt, also bei schlechten Lichtverhältnissen man ihn kaum noch unterscheiden kann von einem gestandenen deutschen Kaufmann. Dass diese Progression eigentlich immer nur beschrieben wird als eine Progression der Manieren und des Scheins, aber nicht wirklich des Charakters. Also bis dahin, dass zum Beispiel, wenn wir über Ehrenthals Interieur lesen, betont wird, dass die Bilder natürlich geschmacklos sind, die Farbe ist zu dick aufgetragen. Die Tochter Rosalie übt sich im Klavierspielen, aber das wird ausdrücklich nur als eine Übung der Fingerfertigkeit beschrieben, nicht wirklich eine Übung des Kunstverstands. Also man kriegt ein auch recht vertrautes Motiv von, der Jude kann sich noch so anstrengen, Kultur zu erwerben. Es ist immer eigentlich nur eine oberflächliche Technik, aber nicht der wahre Geist. Also das ist ein verbreitetes Motiv, wissen andere Leute hier sicherlich mehr drüber, der Kritik an Heine zum Beispiel. Also Heine wird durchaus zugestanden, dass er mit der deutschen Sprache umzugehen weiß, aber es ist eben immer noch sichtbar, dass das eigentlich nur eine Fertigkeit ist, aber dass er nicht wirklich den Geist dieser Kultur erfasst und wiedergibt. Oder Wagner über das Judentum in der Musik, der auch durchaus zugesteht, dass auch jüdische Komponisten durchaus sich die üblichen Kompositionstechniken zu eigen machen können, aber dass man eben immer noch hört, dass nicht der wahre deutsche Geist aus dieser Musik spricht. Also so ein Motiv ist in dieser Reihung der jüdischen Figuren, denke ich, auch gestaltet. Und das heißt, dieser Prozess zielt eigentlich an Bernhard die ganze Zeit vorbei, denn er macht eigentlich nur deutlich, dass es eine Veränderung der Manieren ist, aber nicht des Charakters. Das heißt, es ist eigentlich völlig unklar, wie man je also zum guten Juden gelangen soll auf diese Weise. Es bleibt eigentlich unklar, wie der eigentlich in diesen Roman hineinkommt und was er mit den anderen Figuren zu tun hat. Und in einer entscheidenden Szene wird er eigentlich unter anderem dadurch zum Kronzeugen gegen die anderen jüdischen Figuren, indem nämlich es die ganze Zeit einen Konflikt gibt zwischen ihm und seinem Vater über die unmoralischen Geschäftspraktiken von Hirsch Ehrenthal, der eben die Familie Rotsattel ruiniert. Ja, Bernhards Sterbeszene. Der geht eine längere Geschichte des Konflikts zwischen ihm und seinem Vater voraus, wo er eben versucht, seinen Vater dazu zu bringen, den Baron Rotsattel aus seinen Schulden zu entlassen. Und der Vater ist die ganze Zeit im Konflikt zwischen Profitinteresse und Liebe zu seinem Sohn. Und die letzten Worte Bernhards an seinen Vater sind dann, es ist genug, du tust mir weh. Und dann sagt der Roman als Zitat, der Vater am Bett seines Sohnes niederfiel, hob sich noch einmal eine weiße Hand drohend in die Höhe, dann sank ein toter Leib zurück. Das heißt, der Sohn scheint den Vater noch im Sterben zu verfluchen und hat also zumindest in dieser Szene sicherlich nicht die Funktion, das negative Judenbild insgesamt zu relativieren, sondern er wird sozusagen zum Kronzeugen gegen den Vater, in dem sich eben die Essenz der jüdischen Charaktere, denke ich, insgesamt verkörpert.
Nachdem Christina Achinger also nun den Assimilationsprozess anhand der Figur des guten Juden Bernhard im Roman diskutiert hat, bringt sie das Problem der Assimilation noch einmal auf eine abstraktere Ebene und kommt nun also zum letzten Teil ihres Vortrages.
Also was ich daran ganz interessant finde oder weshalb ich darauf überhaupt so ausführlich eingegangen bin, ist, dass ich denke, dass ich eigentlich in der Figur Bernhards und in dessen Stellung im Roman die ganz grundlegende Ambivalenz des Deutschen, oder man könnte das so lesen, also eine mögliche Lesart dieser Figur wäre, dass sich daran die Ambivalenz des deutschen Liberalismus zur jüdischen Emanzipation manifestiert. Also selbst wenn man zurückgeht auf so eine Figur wie Christian Wilhelm von Dohm, der ja zentral ist für die Geschichte der Judenemanzipation in Deutschland, ich weiß nicht genau, war das schon mal Gegenstand in einem der vorigen Vorträge? Wie mache ich das kurz? Ja, Dohms über die bürgerliche Verbesserung der Juden in den frühen 1780ern erschienen, ist eben eine wichtige Emanzipationsschrift, die, denke ich mal, weichenstellend war für die Geschichte der jüdischen Emanzipation in den deutschen Ländern. Und was an dieser Schrift eben interessant ist, ist, dass sie die Emanzipation der Juden fordert und auch ganz klar sagt, was als jüdische Besonderheit erscheint und als negativer jüdischer Charakter ist eine Folge der Diskriminierung, nicht ihre Rechtfertigung. Aber trotzdem die schrittweise Gleichberechtigung an die Forderung nach Assimilation knüpft. Also im Grunde wird ein Prozess vorgeschlagen, bei dem immer wieder geschaut wird, wie weit die Assimilation, also was wirtschaftliche Integration zum Beispiel angeht, fortgeschritten ist. Und daran werden dann eben rechtliche Zugeständnisse geknüpft. Also ganz anders zum Beispiel als in der Französischen Revolution, wo Juden eben zunächst mal gleiche Rechte zugestanden kriegen, mehr oder weniger. Das ist natürlich alles nicht ganz so einfach. Ja, und dann sozusagen die Assimilation einfach nach sich selber schauen muss. Und durch diese Struktur zu sagen, ja, ihr sollt gleiche Rechte kriegen, aber dazu ist es notwendig, dass es diesen Assimilationsprozess gibt, wird natürlich eine Struktur der ständigen Kontrolle eingeführt. Und es ist von Anfang an klar, dass es hier eine Gruppe gibt, die unter Sonderbeobachtung steht. Und unter diesem Blick des Verdachts ist es natürlich, ist dieser Nachweis der Assimilation schwer zu bringen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite das Postulat der Möglichkeit der jüdischen Angleichung und Assimilation, auf der anderen Seite aber eine Struktur, die sozusagen immer wieder mit dem Auge des Verdachts diese Minderheit beobachtet und dadurch natürlich schon kennzeichnet als eine Gruppe, die überhaupt dieser Kontrolle bedarf. Also wenn man mal sagt, die Gewährung gleicher Rechte ist im Grunde die Aussage, von konkreter Ungleichheit wird abgesehen. Jeder hat als Mensch Anrecht auf volle Bürgerrechte, aber für eine bestimmte Gruppe wird das an Bedingungen geknüpft, dann führt das natürlich selber schon immer schon einen Verdacht ein und ist immer schon ein Zeugnis dessen, dass diese Gruppe eben ganz wesentlich anders ist. Ja, und ich denke, also man könnte diese Figur Bernhards im Unterschied zu den anderen jüdischen Figuren, die eben immer wieder erwiesen werden als nur scheinbar assimiliert, sehen als genau diesen Widerspruch in diesem Assimilationsprozess. Dass es nämlich auf der einen Seite ein Postulat der Assimilierbarkeit gibt, aber auf der anderen Seite eine Struktur, die genau den Nachweis, dass dieser Assimilationsprozess auch geglückt ist, systematisch verhindert. Ja, ich glaube, da mache ich einfach mal Schluss.
Ja, wie bereits angekündigt, wollten wir die Diskussion jetzt nicht komplett wiedergeben, Allerdings waren da doch noch einzelne Punkte dabei, die wir sehr spannend fanden. Und von denen wollen wir drei Stück nochmal versuchen zusammenzufassen, weil wir die doch sehr anregend und zum Weiterdenken auch passend fanden. Der erste der drei hat sich an einer Frage sozusagen ergeben, an der es darum ging, dass Gustav Freytag in seinem politischen Handeln explizit gegen antisemitische Äußerungen gewandt hat und auch gegen diese eingesetzt hat. Und auf der anderen Seite im Text sich aber ganz eindeutig solche Beschreibungen finden, wie wir eben im Vortrag gehört haben. Und daran anschließend war auch für uns besonders interessant, dass ja nicht nur im Text sich zufällig diese einzelnen Beschreibungen finden, sondern dass der Text in seiner Grundstruktur von vorne bis hinten sehr präzise den modernen Antisemitismus wiedergibt und geradezu so, als ob ihn ein Mensch geschrieben hätte, der genau weiß, wie moderner Antisemitismus auszusehen hat. Und das ist was wir total spannend fanden, dass in einem Text, der also eigentlich was Literarisches ist und ein Roman ist, so genau solche Strukturen wiedergegeben werden, bis hin dazu, dass ja, wie Christine Achinger nachgewiesen hat, der Gegensatz zwischen Tauschwert und Gebrauchswert schon sehr präzise formuliert, nicht reflektiert, aber halt in einer wahnhaften Form schon auftaucht. Das fanden wir total spannend und darüber nachzudenken, ob sich da praktisch die gesellschaftlichen Strukturen direkt durch die Subjekte hindurch, die solche Texte produzieren, ausdrücken können oder wie sowas entstehen kann. Das wäre eine sehr spannende Frage, an der wir gerne weiter diskutieren würden.
Genau, und ein weiterer Aspekt, der uns an der Diskussion interessiert hat und den Christine Achinger auch nochmal sehr deutlich hervorgehoben hat, der bezieht sich auf die Funktion der Figuren innerhalb des Romans. Also die jüdischen Figuren werden entsprechend der antisemitischen Weltdarstellung oder Weltanschauung für die negativen Aspekte der Modernisierung verantwortlich gemacht. Sie sind für alles Böse, was mit der Modernisierung einhergeht, eben zuständig und verantwortlich. Genau das muss aber dem Antisemiten als Kontingent erscheinen. Das heißt, als Charakterzug oder sogar als Haltung, die man eben einnehmen oder verlassen kann. In der Logik des Arguments bedeutet das, dass eben nur so die Moderne auch als versöhnte Moderne, als gute Moderne gedacht werden kann, die sozusagen als Gemeinschaft funktioniert, trotz des Kapitalismus, weil eben gerade den Juden alle negativen Erscheinungen des Kapitalismus zugeschrieben werden. Statt dass sie als notwendige und historische Folgen der Modernisierung betrachtet werden, die sie eben sind.
Ja, und zum Dritten stellt sie nochmal eine These auf, die wir hier eigentlich wörtlich wiedergeben wollen, weil wir das sehr richtig finden und auch sehr, sehr gut zusammengefasst. Sie sagt, Antisemitismus ist also nicht zuerst eine Meinung über die Juden, sondern eine Meinung über die Gesellschaft.
Das war also der Vortrag von Christine Achinger mit dem Titel Liberaler Antisemitismus und ambivalente Moderne, Nation und Narration bei Gustav Freytag, der in der Reihe Geschichte und Kritik des Antisemitismus Hamburger Gespräche zur Geschichtswissenschaft im Mai stattgefunden hat. Wir werden als nächstes den Vortrag von Ole Frahm senden, und zwar am 31.08. um 14 Uhr. Der Titel des Vortrages ist Populäres Bild, Stereotyp, Antisemitismus. Und voraussichtlich wird es so sein, dass im folgenden Transmitter, also im Transmitter für August, einige Bilder abgedruckt sein werden, die für den Vortrag eine wichtige Rolle spielen und auf denen wir bzw. Ole sich auch beziehen werden. Gut, wir hoffen, ihr habt interessante Anregungen gehabt und es geht noch weiter mit Musik. Die Musik, die wir bisher gespielt haben, war vor allem von Mogwai von der Platte Come On Die Young.
Thank you.